Hier ist die Wissenschaftsecke bei Radio Frei. Neues und Interessantes aus Forschung und Wissenschaft. Und natürlich aus Technik. Aber nicht, dass ihr was Falsches denkt. Wir haben hier auch Verhaltenswissenschaft, wir haben Psychologie, was das Herz begehrt. In unserer heutigen Wissenschaftsecke beschäftigen wir uns mit verschiedenen Themen, die ich den Bereichen des Verhaltens und der Soziologie zuordnen würde. Aber darüber lässt sich sicher streiten. Nur das will ich nicht tun. Die erste Meldung betrifft die Frage, welches ehrenamtliche Engagement junge Menschen in Deutschland aufbringen. Untersucht hat das die Fakultät für Sozialwissenschaften der Ruhr-Universität Bochum und ermittelt hat sie das mit einer großen Online-Befragung in west- und ostdeutschen Großstädten und Landkreisen. Das Ziel der Untersuchung bestand darin, in Erfahrung zu bringen, wie sich junge Menschen heute abseits klassischer ehrenamtlicher Tätigkeit, also in Vereinen, engagieren. Dabei lag ein besonderes Augenmerk auf digitalem Engagement, wie etwa Online, Bewegungskursen, Games, Wikis oder Podcasts, dem sogenannten Volunturismus, einer Kombination aus touristischer Reise und Engagement und dem episodischen Engagement, also dem einmaligen vorübergehenden Engagement. Nach Beurteilung von Professor Dr. Sören Petermann von der Universität Bochum ist hierüber bislang nur wenig bekannt. Methodisch haben die Forschenden eine große Online-Befragung unter zufällig ausgewählten Menschen im Alter von 16 bis 25 Jahren in Bochum und Leipzig durchgeführt und in einem Partnerprojekt in drei ost- und westdeutschen Landkreisen. In Bochum wurden zum Beispiel 1033 Personen befragt, in Leipzig 952. Im Ergebnis konnten die Forschenden feststellen, dass die sogenannte Engagementquote in allen Untersuchungsgebieten sehr hoch ausfällt. Seit dem 15. Lebensjahr hatten sich zwischen 68% und 73% der Befragten ehrenamtlich engagiert. Im ländlichen Raum ist diese Quote leicht höher als in den Städten. Unterschiede zwischen Ost und West konnte man allerdings nicht feststellen. Etwa 2/3 der Ehrenamtler sind in Vereinen und anderen formellen Organisationen aktiv. Daneben spielen Initiativen oder Projektgruppen mit 12% bis 24% eine Rolle. Einzelengagement macht rund 10% aus. Rund 2/3 üben ihre Tätigkeit stetig ein- bis mehrmals pro Woche aus. Nur 6% bis 10% sind einmalig aktiv gewesen. Und fast alle Befragten, nämlich 78% bis 88%, gaben an, an ihrem Wohnort aktiv zu sein. Motive der ehrenamtlichen Tätigkeit sind die Überzeugung, dass ein freiwilliges Engagement von der Gesellschaft positiv bewertet wird. Die Mehrheit verbindet damit außerdem eine sinnvolle Tätigkeit, aber auch die Möglichkeit, Dinge aktiv mitzugestalten. Sören Petermann hält außerdem fest, ich zitiere, eine geringe Rolle spielt hingegen etwa die Auffassung, dass das Engagement von Vorteil für den eigenen Lebenslauf ist. Zitat Ende. Was fördert oder was unterstützt ehrenamtliches Engagement? Die Wertschätzung freiwilligen Engagements von Verwandten hat zum Beispiel einen sehr positiven Effekt auf das Engagement junger Menschen. Am stärksten hängt die Aktivität aber vom Bildungsniveau ab. Jemand, der ein Abitur oder Fachabitur hat, ist wahrscheinlicher aktiv als jemand, der diesen Abschluss nicht hat. Ist ein Elternteil ehrenamtlich aktiv, erhöht das auch die Wahrscheinlichkeit eines eigenen Engagements. Überraschend für die Forschenden war, dass junge Menschen, die Familiensorgearbeit leisten, also etwa eigene Kinder erziehen, häufiger freiwillig aktiv sind als andere. Zitat: Wir hatten vermutet, dass die Zeit für freiwilliges Engagement dann fehlen würde, berichtet Sören Petermann. Nochmal Zitat: Das Gegenteil ist aber der Fall. Vermutlich liegt das daran, dass das Engagement mit der Familiensorge inhaltlich verbunden ist, etwa über Fördervereine von Kindergärten und Schulen, und dass ein generelles Verständnis für Gemeinschaft und Gemeinwohlorientierung durch die Familiensorgearbeit gefestigt wird. Zitat Ende. Nur eine geringe Rolle spielt dann die eigene sozioökonomische Lage. Und noch ein paar Details. Digitales Engagement ist in städtischen Räumen deutlich häufiger als auf dem Land. Das episodische Engagement war in jüngeren Altersgruppen verbreiteter als in älteren ab 22. Auch diese Form des Engagements wird durch eigene Familiensorgearbeit begünstigt. Der Volunteurismus ist vor allem bei jungen Menschen mit Migrationshintergrund häufiger. Menschen, die sich auf diese Weise engagierten, hatten tendenziell eine niedrigere Bildung. Und wer an den Details dieser Arbeit interessiert ist, kann sich die Studie als PDF-Datei im Internet herunterladen. Unter der Homepage des C4-Instituts der Ruhr-Uni Bochum und der Adresse http://www.c4.ruhr-uni-bochum.de. Einen ganz anderen Bereich betrifft ein Forschungsergebnis des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung, das den Stand der Tarifbindung von Unternehmen, den Beschäftigten und ihren Folgen untersucht hat. Ohne Tarifvertrag fehlt Beschäftigten auf der Einkommensseite nämlich ein volles Monatsgehalt und pro Jahr fällt eine Woche mehr Arbeit an. Betriebe mit Tarifbindung bieten deutlich bessere Arbeitsbedingungen als vergleichbare Betriebe ohne Tarifbindung. So arbeiten Vollzeitbeschäftigte in tariflosen Betrieben im Mittel wöchentlich 53 Minuten länger und verdienen trotzdem gut 10% weniger als Beschäftigte in Betrieben mit Tarifbindung, die sich hinsichtlich der Betriebsgröße, des Wirtschaftszweigs, der Qualifikationsstruktur der Beschäftigten und des Standes ihrer technischen Anlagen nicht unterscheiden. Die Studie dokumentiert damit, dass der deutliche Rückgang der Tarifbindung seit der Jahrtausendwende negative Konsequenzen für die Beschäftigten und die Kaufkraft breiter Bevölkerungsschichten hat. Indirekt wirkt sich das auch auf die Einnahmen von Sozialversicherungen und öffentlicher Hand aus. Während im Jahr 2000 noch mehr als 2/3 der Beschäftigten, nämlich 68%, in Deutschland in tarifgebundenen Betrieben beschäftigt waren, lag dieser Anteil 2023 nur noch bei 49%. Der schleichende Rückgang der Tarifbindung setzt sich damit fort. Ein Trend, der inzwischen auch die Europäische Kommission alarmiert. Gemäß EU-Recht müssen alle Länder, in denen die Tarifbindung unter 80% liegt, künftig einen Aktionsplan zur Stärkung der Tarifbindung vorlegen. Das sollte die Bundesregierung rasch tun. Wirksame gesetzliche Instrumente dafür sind bekannt, analysieren die Studienautoren Dr. Malte Lübker und Professor Dr. Thorsten Schulten. Bei den Löhnen ist der Rückstand der tariflosen Betriebe insbesondere in Ostdeutschland sehr ausgeprägt. In Brandenburg verdienen Beschäftigte in tariflosen Betrieben rund 15% weniger als jene in vergleichbaren Betrieben mit Tarifvertrag. Auch in Sachsen ist der Rückstand der tariflosen Beschäftigten mit fast 14% überdurchschnittlich hoch. Bei der Arbeitszeit sind hingegen die Unterschiede in einigen westdeutschen Bundesländern besonders eklatant. Die Gewerkschaften haben hier bereits in den 1980er und frühen 1990er Jahren deutliche Arbeitszeitverkürzungen durchsetzen können, die freilich nur auf tarifgebundene Betriebe Anwendung finden. Am größten ist die Differenz in Baden-Württemberg, wo Vollzeitbeschäftigte in tariflosen Unternehmen regulär fast 1,5 Stunden, nämlich 83 Minuten, pro Woche länger arbeiten. Zitat: Für einen Tarifvertrag zu kämpfen, macht sich für die Beschäftigten direkt bezahlt und schafft für unser Land ein Stück mehr Gerechtigkeit, sagt Malte Lübker, Co-Autor der Studie und Referatsleiter für Tarif- und Einkommensanalysen. Tarifverträge haben damit auch eine wichtige gesellschaftspolitische Rolle, erklärt Professor Dr. Bettina Kohlrausch, die wissenschaftliche Direktorin des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung. Ich zitiere: Unsere Forschung zeigt, dass Tarifbindung für Beschäftigte eine höhere gesellschaftliche Teilhabe bedeutet, auch über materielle Vorteile hinaus. Rechte zu haben und ausüben zu können, stärkt die demokratische Integration in die Arbeitswelt. Zitat Ende. Übrigens ist die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft nicht nur für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von erheblicher Bedeutung, sondern auch für die Arbeitgeberseite, gerade in Zeiten von Fachkräfteengpässen am Arbeitsmarkt. Lübker hierzu, ich zitiere: Wer als Arbeitgeber tarifgebunden ist, bekennt sich klar zu fairen Löhnen und geregelten Arbeitsbedingungen. Das macht einen Arbeitgeber für Stellensuchende interessant und kann die Belegschaft davon abhalten, zur tariftreuen Konkurrenz abzuwandern. Zitat Ende. Starke Gewerkschaften und handlungsfähige Arbeitgeberverbände sind die Grundlage für ein Wiedererstarken der Tarifbindung in Deutschland, resümiert die Studie. Doch auch die Politik kann hierzu einen Beitrag leisten, indem sie die richtigen Rahmenbedingungen setzt. In Nachbarländern wie Belgien, Österreich und Frankreich ist es auf diese Weise gelungen, dass deutlich über 90% der Beschäftigten nach einem Tarifvertrag bezahlt werden. Diese Länder erfüllen damit schon eine tarifvertragliche Abdeckung von mindestens 80%, die in der europäischen Mindestlohnrichtlinie als Ziel festgelegt ist. Auch diese Studie kann man sich aus dem Internet herunterladen unter der Adresse https://www.wsi.de. Hier kann man die Studie mit der Suchfunktion unter dem Titel finden. Ich zitiere: Ohne Tarifvertrag fehlt Beschäftigten ein volles Monatsgehalt und pro Jahr fällt eine Woche mehr Arbeit an. Zitat Ende. Ein Forschungsverbund der Universitäten Leipzig, Jena, Magdeburg und Rostock hat 3 Jahre lang die gesundheitlichen Folgen politischer Traumatisierung in der DDR untersucht und dabei festgestellt, dass bis heute Menschen an vergangenen Repressionen leiden und sich mit Stigmatisierungen auseinandersetzen müssen. Die Betroffenen weisen eine hohe Rate für psychische Störungen auf und reagieren in Stresssituationen knapp 35 Jahre nach der politischen Wende körperlich wie emotional stärker als ihre Zeitgenossen. Viele Opfer von SED-Unrecht erfahren auch heute noch Ausgrenzung. Eine Vorgeschichte von SED-Unrechtserfahrungen löst eine stärkere Ablehnung aus als eine konfliktfreie DDR-Biografie. Das ergab eine Umfrage unter 750 Personen aus dem medizinischen Bereich. Passend dazu berichteten ehemalige Haftopfer im Rahmen der Beantragung von SED-Unrechtsentschädigungsverfahren von Traumareaktualisierungs- und Retraumatisierungserfahrungen. Dr. Georg Schumerus, Professor für Psychiatrie an der Universität Leipzig, fand heraus, dass es Betroffene beim Zugang zu Sozial- und Gesundheitsleistungen besonders schwer haben. Ich zitiere: Menschen mit SED-Unrechtserfahrung werden tatsächlich von Mitarbeitern im Gesundheitssystem häufig negativer gesehen als Menschen ohne solche Erfahrungen. Hier muss eine Sensibilisierung für die Bedarfe dieser Gruppe erfolgen. Zitat Ende. betont der Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie vom Universitätsklinikum Leipzig. Ich zitiere noch einmal: Unsere Forschungsergebnisse belegen, dass die gesundheitlichen Langzeitfolgen von SED-Unrecht auch heute schweres Leid verursachen. Das betrifft nicht nur ehemals politisch Inhaftierte, die um Wiedergutmachung kämpfen, oft vergeblich und in sich jahrelang hinziehenden Verfahren. Auch Opfer von Schädigungen im Gesundheitswesen, zum Beispiel durch Hepatitis-Virus verseuchte Spritzen, leiden bis heute. Glücklicherweise gibt es inzwischen spezielle Beratungsangebote und Netzwerke, die den Opfern helfen und zu deren Verbesserung und Weiterentwicklung wir als Forschungsverbund beitragen. Zitat Ende. Fasst Professor Dr. Jörg Frommer von der Otto von Guericke Universität Magdeburg zusammen. Er hatte das Forschungsprojekt auf den Weg gebracht, das ab dem zweiten Jahr unter der Sprecherschaft von Professor Dr. Bernhard Strauß vom Universitätsklinikum Jena koordiniert wurde. Die in Jena durchgeführten Untersuchungen zu organisierter Gewalt und vor allem die zu nicht strafrechtlicher Repression belegen, Zitat, dass die Folgen des SED-Unrechts auch heute noch sichtbar sind und bestimmte Opfergruppen, allen voran Menschen mit Zersetzungserfahrungen, auch heute noch Auffälligkeiten im Hinblick auf die Stressreagibilität zeigen. Diese wiederum gelten als Risikofaktor für die Entwicklung psychischer, aber auch körperlicher Störungen, beschreibt Professor Strauß die Ergebnisse. Ein weiteres Projekt in Jena befasste sich mit der curricularen Weiterbildung für die Fallarbeit. Hierzu resümiert Strauß, Zitat, im Zusammenhang mit Hilfsangeboten in Beratung und Rehabilitierungsverfahren zeigt sich, dass trotz einer guten Struktur von Angeboten, die es in den neuen Bundesländern gibt, noch viel Unkenntnis über die DDR und die Praktiken der SED herrscht, die es gilt, in zukünftigen Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen gezielt zu beheben. Zitat Ende. Zwei Projekte unter Leitung von Professor Dr. Carsten Spitzer von der Universitätsmedizin Rostock fokussierten auf minderjährig zwangsgedopte Athletinnen und ihre Erfahrungen im Leistungssportsystem der DDR. In ihren Lebensgeschichten fand sich ein hohes Ausmaß an biografisch frühen traumatischen Belastungen. Die Anzahl von depressiven Angst- und chronischen Schmerzstörungen lag ein Vielfaches über den Raten in der Allgemeinbevölkerung. Nur bei einer sehr kleinen Minderheit von rund 2% wurde überhaupt keine psychische Störung im Lebensverlauf diagnostiziert. Ähnliches berichteten Betroffene der Hepatitis C-kontaminierten Anti-D-Prophylaxe, deren Kombination aus somatischen und psychischen Schäden zu anhaltender Frustration, Verzweiflung, Misstrauen gegenüber staatlichen Institutionen und zum Rückzug aus dem sozialen Leben führte. Menschen, die in der DDR unter intensiven, nicht strafrechtlichen Repressionen litten, insbesondere unter Zersetzung, reagieren noch heute in Stresssituationen körperlich und emotional sehr intensiv. Sie weisen eine hohe Rate für spezifische psychische Störungen wie Angst, affektive und dissoziative Störungen auf. Ein Fachbeirat, zu dem unter anderem die 6 Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und die SED-Opferbeauftragte, wie auch Personen aus Wissenschaft und Betroffenenverbänden zählen, unterstützte den Forschungsverbund. Die aktuellen Ergebnisse bieten eine entscheidende Grundlage, um curriculare Weiterbildungen für andere Berufsgruppen zu erarbeiten, die mit Betroffenen zusammenarbeiten. Darüber hinaus soll eine Online-Literaturdatenbank künftig dazu dienen, die Forschungsergebnisse weiter zu verbreiten. Verfügbar sind diese Ergebnisse in der Publikation »Gesundheitliche Langzeitfolgen von SED-Unrecht«, die im Internet unter diesem Titel auffindbar und auch über die Homepage des Uniklinikums Jena verfügbar sind. Eine letzte Studie dieser Wissenschaftsecke hat sich mit der Bedrohung von zivilgesellschaftlicher Arbeit für Demokratie und gegen Rechtsextremismus befasst. Diese zivilgesellschaftliche Arbeit steht unter massiver Bedrohung und mit ihr die Engagierten. Störungen von Veranstaltungen, Herumlungern vor Einrichtungen bei laut aufgedrehter rechtsextremer Musik aus dem Autoradio, Hassmails, eingeschmissene Fensterscheiben, tätliche Gewalt. 79% der Befragten einer aktuellen Studie zur zivilgesellschaftlichen Demokratiearbeit haben bereits solche gewaltförmige Bedrohung erlebt. Davon 57% im letzten Jahr. 8% wurden schon mit dem Tod bedroht. Hinzu kommen politische Interventionen wie parlamentarische Anfragen zur Ausrichtung und Finanzierung der Arbeit oder juristische Klagen gegen die Gemeinnützigkeit, die von den Betroffenen dann umso mehr als bedrohlich erlebt werden. Wo die Demokratie ohnehin schon unter Druck steht, sind die Angriffe besonders massiv. Wer sich in Ostdeutschland für die Demokratie einsetzt, sieht sich deutlich häufiger Gewalt ausgesetzt. Die Folge kann großer physischer und psychischer Stress sein, gerade wenn die Familie bedroht wird oder der Rückzug aus dem Engagement. Frauen, die besonders üble, auch sexualisierte Bedrohungen erhalten, haben damit noch häufiger zu kämpfen. Doch die große Mehrheit von 72% der Befragten sehen die Bedrohung als Ansporn für die eigene Arbeit. Ich zitiere: Auf der einen Seite ist es die totale Ohnmacht. Auf der anderen Seite aber auch ein Antrieb. Zitat Ende. So ein Befragter im Interview. Solidarität ist der zentrale Faktor, um mit den Bedrohungen umzugehen. Diese mutmachenden Erfahrungen machen Engagierte in ihrem Nahfeld, ob privat oder am Arbeitsplatz. Allerdings kann nur die Hälfte der Befragten auch auf Unterstützung und Rückendeckung durch die lokale Bevölkerung, Politik und Verwaltung zählen. Den Sicherheitsbehörden vertrauen sie nur bedingt. Die Basis dieser Ergebnisse ist eine bundesweite Online-Studie, in der über 500 Personen, die sich beruflich, ehrenamtlich und aktivistisch für Demokratie und gegen Rechtsextremismus engagieren, über erlebte Bedrohungen und ihren Umgang damit befragt wurden. 20 Personen berichteten zudem ausführlich in persönlichen Interviews über ihre Bedrohungserfahrungen und den Umgang damit. Die Studie des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projekts »Bedrohte Demokratieprojekte wappnen und resilient machen«, durchgeführt vom Institut SOCON, Social Concepts, der Hochschule Niederrhein in enger Kooperation mit Praxispartnern, wurde am 3. September vorgestellt.